Mit 2:1 gewinnt Deutschland gegen Dänemark und zieht damit vorzeitig ins Viertelfinale dieser Europameisterschaft ein. Aber das war ein ereignisreiches Spiel mit insgesamt 16 Minuten Nachspielzeit. Wir wollen die Partie jetzt analysieren mit Justin Kraft, freier Sportjournalist, unter anderem bei mirsanroth.de zu lesen und zu hören, und mit Emily Bitsch von soccerdonner.de. Jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Harry Kelly! Unreal scenes! England lead in extra time!
Alles zur EM der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk und hallo und herzlich willkommen, Emily. Schön, dass du dabei bist. Freue mich sehr.
Vielen Dank für die Einladung. Hi.
Und schön, dass auch Justin mal wieder hier ist. Hi, Justin.
Grüß euch.
Ja, schön, dass du hier bist. Emily, wenn du magst, dann darfst du gerne mal mit deiner Quick Reaction auf dieses Spiel beginnen. Am Ende war es von den Statistiken her souverän. Also man hat 11:0 Schüsse in der zweiten Hälfte zum Beispiel abgegeben und von Dänemark war offensiv dann eigentlich gar nichts mehr zu sehen. Aber geht's dir auch so, dass sich das nicht so angefühlt hat?
Absolut. Also ich, ehrlicherweise, die erste Halbzeit, ich war für mich in zwei Teilen, der erste Teil von der Halbzeit vor dem Gegentor war so, wow, ein ganz anderes Bild von den deutschen Frauen. Mhm. Die waren viel, viel näher da an den Spielerinnen, waren robuster, waren im Gegensatz zum Polenspiel auch näher an den Gegenspielerinnen dran. Zweikämpfe waren besser, aber wie aus dem Nichts hat so Klick gemacht und dann waren die ganzen Fehlpässe wieder da. Es war halt alles so ungenau und deswegen war es so, auch die Defensivleistung fand ich auch, war nicht souverän. Es war so ähnlich wie gegen Polen und da wurde ja auch schon angemerkt, dass die deutschen Verteidigerinnen ja besser aufpassen müssen, gerade gegen eine Harder oder eine Warnsgaard, die halt auch super schnell sind und auch eben gegen eine Knag, die eben nicht so schnell läuft oder sprinten kann, es halt schwieriger läuft und deswegen, ich würde sagen, es war ein turbulent anstrengendes Spiel zum Zuschauen, weil es ein Hin und Her ging. Aber ich bin froh, dass wir einfach das 2:1 gemacht haben und damit auch weiter sind.
Mhm. Justin, wie ging es dir?
Ähnlich. Die Anfangsphase war, ich würde nicht von gut oder sehr gut sprechen, aber sie war okay. Sie sind okay reingekommen ins Spiel. Es gab auch in der Anfangsphase so die ein oder andere Situation, zum Beispiel als Bühl einen einfachen Rückpass einfach ohne Druck ins Seiten ausspielt beispielsweise. Also auch da waren so ein paar Ungenauigkeiten schon zu merken wieder. Aber insgesamt hat man schon gemerkt, sie nehmen diese Partie an, sie sind schon in den Zweikämpfen, sie versuchen sich dort reinzuarbeiten in die Partie. Und dann kamen halt diese VAR-Entscheidungen und die haben sich gezogen und das waren längere Pausen und Lea Schüller hat ja nach dem Spiel dann auch bei der Sportschau drüber gesprochen, hat gesagt, dass der Rhythmus oder dass es schwer war, einen Rhythmus aufzunehmen mit diesen ganzen Pausen. Das ist so, das ist ein Fakt, glaube ich. Insbesondere dann, wenn die VAR-Entscheidungen dann auch noch gegen dich laufen, völlig zu Recht. Also war ja alles regelkonform, aber es ist ja trotzdem erstmal ein Nackenschlag. Du machst den Ausgleich, machst ihn dann doch nicht, gehst in Führung, gehst nicht in Führung, wie auch immer. Also das ist schon ein Nackenschlag dann auch fürs Team. Und das ist schwer, glaube ich, dann wieder in die Partie zu finden. Insofern war es dann wichtig, auch in die Halbzeitpause zu kommen, ohne noch dieses 0:2 zu kassieren. Das war ja auch nochmal so ein bisschen, auch wenn Deutschland Powerplay hatte, so ein bisschen mit vielen Flanken, vielen Standards, gab es ja, glaube ich, noch ein, zwei Szenen für Dänemark auch noch kurz vor der Pause, wo mit ein bisschen Glück für Dänemark vielleicht auch noch das 2:0 fallen kann. Das wäre natürlich der Worst Case gewesen. Aber sie retten sich dann da in die Pause. Und ja, in der zweiten Halbzeit, Wück hat dann von Mentalität gesprochen. Ich glaube, wenn man dieser Mannschaft eins nicht vorwerfen kann, dann ist es, dass sie es nicht versuchen würden, irgendwie mit aller Macht dann auf ihre Seite zu zwingen. Und auch wenn es nicht läuft, das ist, glaube ich, eine große Qualität dieses Teams, merkst du ihnen halt an, dass sie immer anlaufen, dass sie immer wollen und dass sie halt immer schon das Maximum versuchen rauszuholen. Und das ist was man ihnen zugutehalten kann. Aber fußballerisch werden wir jetzt gleich aufdröseln, schon viel Luft nach oben.
Emily nickt, also dann würde ich sagen, lasst uns das doch mal aufdröseln. Und ich würde vielleicht damit beginnen, Emily, wenn Justin gerade ja Lea Schüller zitiert mit dem Rhythmus, der durch die VAR-Entscheidung, die ja wirklich irre lang gedauert haben, war nicht so leicht zu ertragen vor dem Fernseher, dass das deutsche Team etwas aus dem Rhythmus gebracht hätte. Aber warum hat es denn dann Dänemark so gut geschafft, im Rhythmus zu bleiben? Denn Dänemark hatte seine besten Phasen nach diesen Entscheidungen und das 1:0 kam ja nicht mal aus dem Nichts. Es gab vorher schon eine Situation, wo Sarah Linder zum Beispiel Pernille Harder gerade noch abdrängen kann. Das macht sie auch sehr, sehr gut. Aber dieses Muster, was wir immer wieder gesehen haben, langer Ball und der wird einmal, in einer Szene sogar zweimal verlängert in die Tiefe und dann ist eine Dänin entweder durch oder die Deutsche hat irgendwie das Laufduell gewonnen und kann es entschärfen. Das haben wir ja eigentlich weite Teile des Spiels über gesehen.
Es ist schwierig. Ich weiß nicht, also es zieht sich ja schon in den ganzen Spielen schon. Also jetzt nicht, dass es heute das erste Mal ist, dass eine Situation die deutschen Frauen rausbringt. Das war ja auch nach der Verletzung von Julia Gwin so, dass die ersten 5 Minuten auch nicht gut liefen, sie sich aber wieder gefangen haben. Ich weiß nicht, ob das ein mentales Problem ist, dass die dann immer wieder in so einen Teufelskreis reinkommen, dass die diese Fehlpässe haben, sie nicht konzentriert einfach durchspielen. Und ich glaube einfach, dass Dänemark dann doch so starke Spielerinnen hat, auch von der Qualität her mit, wie gesagt, auch einer Harder, die dann einfach schnell durchrennen kann. Oder ein Barnsgaard, die auch ein super tolles Tor geschossen hat dann für Dänemark. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ich würde einfach sagen, es ist ein krasses mentales Problem, was dann immer wieder die deutschen Frauen immer rausbringt.
Mhm. Ja, also weiß ich nicht, ob ich da ganz mitgehen würde. Ich glaube, es ist einfach grundsätzlich für jedes Team der Welt, egal wie mental stark du bist, ist es, glaube ich, eine schwierige Situation. Die Gewinnsituation im ersten Spiel war nochmal besonders. Ich glaube, das trifft jedes Team. Das ist eine sehr, sehr harte Situation und dass man da erstmal ein paar Minuten braucht, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Ich glaube, das hat man schon oft im Fußball gesehen. Jetzt auf das Dänemark-Spiel bezogen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Dänemark einfacher war, den Rhythmus dann wieder aufzunehmen nach diesen Pausen, weil sie A, von Anfang an gut drin waren im Spiel und B, ja, weil sie einfach auch weniger Aktionen hatten, also Aktionen mit Ball. Sie haben viel gegen den Ball gespielt, haben verteidigt, haben so ein bisschen auf die Fehler der Deutschen dann auch gelauert, während Deutschland ja schon den Druck in dem Spiel hatte, das Spiel machen zu müssen. Und klar, man muss es erstmal so gut machen, wie es Dänemark gemacht hat. Davor ziehe ich natürlich auch den Hut, gerade in der ersten Halbzeit. Aber mental ist es vielleicht dann ein bisschen einfacher, nach diesen Pausen wieder in dieses Spiel reinzukommen, als in so ein Ballbesitzspiel, wo du wirklich dich so ein bisschen auch reinspielen musst. Also wo du immer schauen musst, wo sind die Lücken, wie kann ich die Lücken bespielen. Und da war Deutschland, wenn wir jetzt auch so ein bisschen aufs Sportliche schauen, da war Deutschland gerade in der ersten Halbzeit unfassbar statisch. Also ich fand, da war wenig Bewegung ohne Ball, wenig der Versuch, dann auch mal die Lücken aufzuziehen. Wenig Unterstützung, wie schon gegen Polen in der ersten Halbzeit, für die beiden Außenspielerinnen Brandt und Bühl, die ja eigentlich die Schlüsselspielerinnen sein sollen im System. Und eben unfassbar viele Flanken. Also ich finde, Lea Schüller wird mir in dem System ein bisschen zu sehr auf Kopfbälle beschränkt. Also sie ist eine herausragende Kopfballspielerin, gar keine Frage. Aber sie ist auch herausragend darin, Räume zu finden. Sie ist auch herausragend darin, mit dem Fuß abzuschließen. Und sie ist auch gut darin, mal mit einer Mitspielerin zu kombinieren. Und da wird sie mir zu selten mit eingebunden. Wückert dann so ein bisschen mit einem Lächeln im Gesicht nach dem Spiel bei der Sportschau gesagt, ich weiß nicht, was das mit Lea ist. Sie macht dann immer, kurz bevor wir sie auswechseln wollen, macht sie noch ein Tor. Ja, vielleicht hat es auch ein bisschen mit der Einbindung zu tun. Also vielleicht hat es gar nicht nur mit ihr zu tun, sondern auch mit dem Drumherum, dass sie eben noch ein bisschen mehr mit ihren Qualitäten im Kombinationsspiel und in ihrem Laufspiel vor allem auch eingebunden werden muss. Und das hat mir alles in der ersten Halbzeit, vor allem in der ersten Halbzeit, schon sehr, sehr gefehlt.
Ich glaube, meine Rolle ist heute, dass ich der Meckeronkel bin. Und deswegen werde ich jetzt meckern und ihr müsst mich einfangen, wenn ich übers Ziel hinausgeschossen bin. Denn ich muss sagen, ich finde dieses Spiel, also wenn wir jetzt wieder nach einem Spiel über Mentalität und so weiter sprechen, so wie es Christian Wück gemacht hat, und ich will ihm das nicht vorwerfen, aber er hat eine andere Rolle als wir, dann mir persönlich ist das nicht genug. Denn ich frage mich schon, warum hat das deutsche Team so wenig Basis, auf die man zurückfallen kann in Momenten, in denen es nicht läuft? Und Dänemark hat heute eine Sache, glaube ich, anders gemacht, als es Deutschland erwartet hat. Das war Holmgaard. Die hat in vielen Situationen rausgeschoben aus der Fünferkette. Und dann haben sie im 4-4-2 gespielt. Und erst in dem Moment, in dem Deutschland einen tiefen Ballbesitz hatte, hat sie sich fallen lassen. Und dann war es das 5-3-2, mit dem man rechnen konnte. Ansonsten hat Dänemark Deutschland in Ruhe gelassen. Die hohen Pressing-Situationen, die es gab, die kamen ausschließlich daher, dass die Pässe auf Ann-Kathrin Berger so dermaßen mit Ansage kamen, dass eine Stürmerin durchlaufen konnte. Und dann wurde sie auch immer irgendwie eng. Also wir hatten wieder die Hochpuls-Situation von Ann-Kathrin Berger. Aber wie viele Spiele wird es denn noch dauern, bis wir mal verlässliche Muster im Spielaufbau sehen? Und dadurch, dass die nicht da sind, müssen sie es über Mentalität machen und müssen sie es über Einzelaktionen machen. Und deswegen loben wir dann immer wieder, wenn da eine Einzelaktion funktioniert. Aber warum ist denn das immer noch so schlecht und undurchsichtig im Spielaufbau, selbst bei einem Gegner, der eigentlich gar nicht so viel Stress macht bis ins Angriffsdrittel? Bis ins Angriffsdrittel sind sie eigentlich halbwegs okay gekommen. Und ich finde, das ist das eigentliche Problem. Und das Problem sind nicht die VAR-Entscheidungen und die Lösung des Problems ist auch nicht Mentalität. Das ist es halt noch gegen Dänemark, aber beim ersten Top-Gegner wird das nicht mehr reichen. Und dann ist wieder die Verwunderung groß. Also, ja, also fangt mich ein, wenn ich drüber bin. Wer auch immer das Lasso rausholen möchte.
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich dich da einfangen will, weil ich dir schon grundsätzlich zustimme. Das Einzige, was ich vielleicht, weil du gerade auch das Thema Top-Gegner angesprochen hast, das Einzige, was ich vielleicht als kleinen Lichtblick dann auch für die K.O.-Phase sehe, ich meine, im Viertelfinale geht's ja dann sehr wahrscheinlich gegen den ersten Top-Gegner mit Frankreich, England oder eben Niederlande. Also da ist es vielleicht ein anderes Spiel für Deutschland, weil sie da eben einen Gegner haben, der mitspielt, der selber sehr viele Räume sich offensiv auch erarbeiten will und wo Deutschland ein bisschen mehr Räume vielleicht auch für die Flügelspielerinnen hat, qua der Ausrichtung des Gegners. Wo ich dir aber komplett zustimme, ist, wenn ein Gegner so tief verteidigt wie Dänemark und so kompakt verteidigt und gut verteidigt auch, fehlen einfach die Lösungen. Und das liegt einerseits, wie ich es vorhin schon gesagt habe, daran, dass irgendwie im Ballbesitz habe ich das Gefühl, ja, es gibt eine Spielerin mit Ball, aber die anderen gucken die Spielerin an und denken sich, ja, jetzt mach mal. Und irgendwie kommt da keine Bewegung rein ins Spiel ohne Ball. Also da gibt's ganz wenig Momente, wo mal was versucht wird, freizuziehen für Schüller, für Dahlmann, für Bühl oder eben Brandt. Die Außenverteidigerinnen, finde ich, spielen viel zu zurückhaltend. Also vor allem bei Bühl fällt das auf der linken Seite auf, dass Linda sie eigentlich nur selten unterstützt, wenn Linda mal vorne ist, dann um Flanken reinzuschlagen, die in den meisten Fällen leider auch nicht gut sind. Und auf dem rechten Flügel ist es so, dass Brandt viel einrückt, aber Wamsa eben auch nicht irgendwie konsequent mit in die letzte Linie geht. Vermutlich auch deshalb, weil sie irgendwie Konterabsicherung betreiben wollen, aber dann ist der rechte Flügel halt komplett offen und dann kannst du auch nicht verlagern. Also das ist dann gegen so einen kompakten Block auch schwierig und da bin ich komplett bei dir. Ich wüsste nicht, woran ich Wück da messen soll, weil ich seine Spielidee nicht so wirklich erkenne im Ballbesitz. Also ich versuche ja immer dann auch zu schauen, was will ein Trainer und was ist das Ziel mit der Spielweise, um es dann möglichst fair eben auch bewerten zu können. Aber ich tue mich unfassbar schwer damit rauszulesen, was seine Lösungsansätze sind. Also im Interview hat er jetzt gesagt, ja, wir werden versuchen, die Präzision bei Flanken zu trainieren. Aber wenn Flanken dein einziges Mittel sind, auch wenn du so eine herausragende Kopfballspielerin wie Schüller hast, also heute hat man es gesehen, Dänemark hatte die Lufthoheit bei allen Flanken, selbst bei den Flanken, die einigermaßen gut kamen, das ist dann zu limitiert. Und dann ist deine einzige Hoffnung, dass eine Einzelaktion von Brandt oder Bühl kommt. Und das ist für so ein Top-Team wie Deutschland dann einfach deutlich zu wenig. Und da muss man dann eben schon die Frage stellen, was wurde in der Vorbereitung auf dieses Turnier, die ja doch ja mit einigen Spielen gegen verschiedene Gegner auch durchaus lang genug war, um Wück daran auch zu messen, muss man schon die Frage stellen, was da trainiert wurde und was die Grundidee eigentlich ist gegen tiefe Ketten. Aber nochmal, um es dann vielleicht nochmal so ein bisschen einzufangen, ich kann mir vorstellen, dass das Viertelfinale dann eine ganz andere Partie wird. Ja. Das hat man ja beispielsweise gegen England oder die Niederlande in der Vorbereitung auf das Turnier auch gesehen. Damit tut sich Deutschland dann vielleicht ein bisschen einfacher.
Ich gebe euch grundsätzlich recht mit der Spielidee. Ich glaube, man hat auch einfach keine gesehen, wie ihr es eigentlich schon gut erklärt habt. Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, ich fand auch die, also gerade in der ersten Halbzeit, Bühl und Brandt haben ja oft auch die Seiten gewechselt. Ich fand, variabel waren sie, sie waren flexibel, sie haben viel versucht. Und auch Kalle Wamser ist sehr oft mit vorgegangen, hat auch die Abschlüsse gesucht, im Gegensatz zu manch anderen Spielerinnen, einfach mal von der Distanz abzuschließen, weil eben man hat ja gesehen, durch eine Flanke kommt man nicht durch. Steckpässe haben auch nicht immer funktioniert, weil eben die Pässe zu unpräzise waren. Und deswegen, also ich fand auch das Spiel von Carlotta Wamse auch wieder, war wieder souverän. Klar, einzelne Fehler gibt es immer, aber man darf ja nicht vergessen, 21 Jahre, bisschen ins kalte Wasser wiedergeworfen. Deswegen, ich würde sagen, man hat viel probiert, aber eben durch diese ganzen Flankenspielerei hat es schon gegen Polen nicht funktioniert. Und ich hatte eigentlich erhofft, dass die wie bei Schweden, Dänemark hatte ja Angel da ja das super gemacht mit dem Doppelpass mit ihrer Mitspielerin, dass eben mal sowas kommt, dieses schnelle nach vorne spielen, Doppelpass und man ist wieder frei und so ein Tor zu erzielen. Und das kam halt leider gar nicht. Und ich dachte, das wäre halt eine super Vorbereitung. War ja ein perfektes Beispiel, wie man es halt eben besser machen kann. Und irgendwie hat das Deutschland nicht genutzt, diese Räume dann.
Ja, und sie, das haben sie gar nicht bespielt. Und das ist eben das, was mich mit zunehmender Spieldauer ein bisschen ratlos gemacht hat, weil ich mich gefragt habe, also wann sehen wir das jetzt nochmal irgendwann oder wird das einfach weiter davon abhängen, ob individuell jemand eine gute Idee hat. Aber Spiel zwischen die Linien, systematisch zwischen den Linien, nicht existent. Klar, es gibt mal, also die Handstrafstoßaktion, das ist der erste Pass, den Elisa Sens durchs Zentrum spielt, aus der Sechserposition auf die Zehnerposition zu Linda Dahlmann. Das ist natürlich ein sehr schwieriger Pass und dieser Passweg ist nicht oft offen, das ist mir völlig klar. Aber sofort wurde es gefährlich und gut, dass dann der Handstrafstoß, der dann zurückgenommen wurde und zum Freistoß wurde, draus wurde. Das war natürlich Glück. Übrigens hat man da dann auch wieder raus auf den Flügel gespielt. Klar, weil wir wollen ja über Flanken zum Erfolg kommen. Er hat ja gesagt, die Zahl der Flanken, die ist schon in Ordnung für ihn, aber sie müssen präziser kommen. Also 28 Flanken waren es. 3 davon kamen an. Vielleicht ist das auch einfach nicht mehr ein Team, über das ich berichten sollte, wenn das die Zahl der Flanken ist, die man sich wünscht. So ehrlich muss man dann vielleicht auch sein. Vielleicht kommt daher auch mein Unwillen. Aber das ist eben das. Und eben das, was Justin gesagt hat, die Einbindung von Lea Schüller ist absolut mangelhaft. Und irgendwann ist es dann auch egal, ob das jetzt daran lag, dass Lea Schüller etwas nicht gemacht hat, was man sich von ihr gewünscht hätte, oder ob sie einen Auftrag nicht bekommen hat. Irgendwann müssen wir dann das bewerten, was auf dem Feld zu sehen ist. Jule Brandt wieder sehr, sehr viel ins Zentrum gezogen. Ich finde auch, dass Carlotta Wamse eigentlich das sehr gut gemacht hat, dass sie eigentlich schon immer, wenn sie in der Nähe war, den Weg in die Tiefe gegangen ist. Sie hat halt dann von Jule Brandt keinen einzigen Pass bekommen. Die ist dann halt immer ins Zentrum gezogen. Aber ich fand, das ist dieses, was du gesagt hast, Justin, dass Wamse nicht so oft in der letzten Kette war, habe ich schon immer mal wieder gesehen, in der zweiten Hälfte allerdings mehr als in der ersten. Vielleicht hat es auch so ein bisschen gebraucht. Aber ich finde, das ist insgesamt einfach sehr unausgegoren. Und es gibt noch ein letztes Element, was ich noch nennen würde, an dem ich einfach festmache, es gibt keinen verlässlichen Plan, auf den man zurückfallen kann. Sie haben oft in der Innenverteidigung plus Berger aufgebaut, also 2+1. Und was haben sie dann gemacht? Und da habe ich ganz genau darauf geachtet in diesem Spiel. In aller Regel war es der lange Ball von Berger. Und der kam aber nicht immer in denselben Raum oder der kam immer nicht auf eine Spielerin, die sich jetzt gerade freigelaufen hat, oder er kam immer nicht auf die Seite, von der der Druck, der Pressingdruck von Dänemark kam, dass man so drüber chippt, sondern er kam einfach irgendwo hin. Und dann haben sie entweder den Ball da festgemacht oder öfter haben sie ihn verloren. Und genauso war es übrigens auch, wenn Rebecca Knaack den langen Ball geschlagen hat. Der kam auch einfach auf eine Spielerin, die in dem Moment, in dem sie den Pass schlägt, scheinbar frei ist, aber so bis der Ball dann da war, war meistens eine Dänin dann wieder da. Die haben einfach sehr, sehr gut verteidigt. Und dann war der Ball weg. Und da frage ich mich dann eben auch, also wenn du dich für Ann-Kathrin Berger im Tor entscheidest, wofür es ganz viele Argumente gibt, und eines davon ist ja der Spielaufbau, dann frage ich mich, warum wird sie denn dann eigentlich letztlich im Spielaufbau gar nicht mit einbezogen, außer dass wir ständig diese Pässe sehen, wo sie irgendwie eine Stürmerin ins Leere laufen lässt. Also 3-mal hat sie das in diesem Spiel gemacht. Ich sag euch, das wird irgendwann schiefgehen, weil irgendwann die Stürmerin nicht mehr den Ball verteidigt, sondern die Finte von Ann-Kathrin Berger. Also, ja, ich will jetzt nicht, sorry, ist schon wieder ein langer Monolog, aber ich finde, sogar an solchen Dingen merkst du wenige Automatismen und wenige Dinge, die sich zumindest immer ähneln in der Art und Weise, wie sie spielen. Und dann wundert es mich halt auch nicht, dass dieses Team durch Rückschläge, egal von welcher Seite und aus welcher Richtung die kommen, dann eben aus so Spielen für Phasen komplett rausgenommen wird, weil sie nichts haben, auf das sie zurückfallen können, außer ihre individuelle Klasse.
Generell das, was du gerade gesagt hast, auch mit Ann-Kathrin Berger, wie oft sie auch einfach unter Druck gesetzt werden konnte, weil sie den Ball teilweise lange halten musste, weil die in ihrem Kopf halt, entweder ich schlag den Ball jetzt sofort lang Oder ich warte halt doch noch darauf, dass sich irgendeine deutsche Spielerin freiläuft. Und natürlich sie als Spielerin, die es auch gewohnt ist, flach aufzubauen und auch mal ein bisschen Risiko zu gehen, wartet sie den Moment halt ab und hofft, dass sich eine Mitspielerin freiläuft. Aber genau das kommt halt zu selten. Also ich sehe zu selten aus dem Mittelfeld das Angebot für kurze Pässe. Ich sehe zu selten das Angebot dann, wenn man doch mal den Ball langschlagen muss, dass man vorne sich irgendwie so bewegt, dass da Räume freigezogen werden. Also genau dieses Spiel ohne Ball. Und man hat es kaum geschafft, mal übers Zentrum irgendwie aufzubauen, weil du kannst ja natürlich über den Flügel spielen und du musst auch mit Brandt und Bühl natürlich über den Flügel spielen, weil das deine besten Spielerinnen sind. Aber wenn du das Spiel halt erst eng machst und dann erst spät breit, dann haben die beiden ja viel mehr Räume. Und stattdessen eröffnest du halt entweder mit langen Schlägen, wo du drauf hoffen musst, dass du irgendwie auf die zweiten Bälle gehst, oder du eröffnest halt sofort auf den Flügel. Und dann kann Dänemark natürlich bequem auf den Flügel verschieben, kann dort den Druck erhöhen, kann dort in die Zweikämpfe kommen. Und dann spielst du den Ball irgendwann zu Bühl oder zu Brandt. Und die haben aber sofort eine Gegenspielerin auf ihren Füßen. Und das hat man halt gesehen. Bühl hat es dann irgendwann natürlich mit all ihrer Qualität, die sie hat, mit der Brechstange versucht. Aber dass sie dann eben auch häufig hängen bleibt, ist ja wenig verwunderlich. Da kann man ihr ja kaum einen Vorwurf machen, weil ihr eben auch kaum diese Räume dann auch von den Mitspielerinnen angeboten und freigezogen werden. Und ja, das ist auf dem Niveau, wo sich Deutschland eigentlich bewegen sollte, und bei so einem großen Turnier eben dann auch einfach deutlich zu wenig.
Ich fand es jetzt auch krass, die letzten 15 Minuten, nachdem sich Berger ja verletzt hatte, wurde gefühlt noch mehr auf Berger gespielt. Ja, auch einmal von vorderem Mittelfeld auf sie. Und ich habe gedacht, die Arme, die versucht gerade so irgendwie noch durchzukommen. Und dann wird ihr trotzdem immer wieder dabei gespielt. Und dann macht sie noch eine Finte. Und dann kriegen wieder alle den Herzkasper, auf den sie eigentlich nur drauf warten, dass eine Dänin, die den Ball sich luchst und ins leere Tor reinschiebt. Also ich habe mich dann auch irgendwann gefragt, macht ihr das jetzt extra, um jetzt noch ein 2-2 zu riskieren? Oder habt ihr, es gab ja in irgendeiner Weise, kannst du halt, die haben ja alle eine individuelle hohe Qualität, alle Spielerinnen, finde ich, von Deutschland. In irgendeiner Weise, sei es jetzt im Zweikampf, sei es jetzt durch wirklich krasse Offensivaktionen. Und man kann sich immer irgendwie rausspielen, aber dann immer wieder den Ball zurück zu Berger zu spielen, ist dann halt auch einfach nicht mehr die Lösung.
Also hinten raus, das ist mir auch aufgefallen, ich hatte den Eindruck, dass das Spiel da konditionell für manche auch schon sehr lang wurde. Also Sarah Linde hat irgendwann, hat sie den Ball zu Clara Bühl gepasst vor sich und ist gar nicht mehr hinterhergegangen. Sie ist gleich tief geblieben. Klar, sie wollte auch die Führung verteidigen, also das jetzt nur als Symptom, aber ich hatte auch den Eindruck, auch Elisa Sens, die war irgendwann relativ am Ende ihrer Kräfte. Vielleicht kam daher auch der ein oder andere Rückpass. Aber das sind eben genau solche Dinge, dass du dich selber in Bedrängnis bringst und auf der anderen Seite offensiv dann schon viele Gebete daraufhin in den Himmel schickst, dass eben Clara Bühl oder Jule Brandt individuell irgendetwas auflösen. Und Clara Bühl hat da, sie hat sehr, sehr viel gemacht, aber es hat halt nicht so viel geklappt. Also in der ersten Hälfte hatte sie 9 geblockte Schüsse. Sie hat 11 von 16 Zweikämpfen am Boden gewonnen. Das ist eine überragende Quote. In Sprints und Dribblings war Deutschland deutlich besser als Dänemark. Aber die Anschlussaktionen haben eben in diesem Spiel nicht gepasst. Und Jule Brandt war ein bisschen, ja, also mir war das ein bisschen schleierhaft, welche Rolle sie gespielt hat. Also ob das jetzt geplant war, dass sie mehr ins Zentrum zieht oder ob das wieder dem Plan widersprochen hat, so wie es Christian Wück ja beim letzten Spiel schon moniert hatte. Und natürlich war es eine sehr deutlich bessere zweite Hälfte und vor allem, und das muss man wirklich auch nochmal dazu sagen, Dänemark hatte keinen Schuss in der zweiten Hälfte. Es hat sich zwar nicht so angefühlt, haben wir eingangs gesagt, aber man kann bei 27-5 Schüssen, muss man sich schon auch ein bisschen argumentativ verbiegen, jetzt so zu tun, als ob das hier eine Niederlage gewesen wäre, dieses Spiel. Diesen Eindruck will ich nicht erwecken, aber es ist halt auch so, dass die beiden deutschen Tore, das eine fällt durch einen Strafstoß, wo sich einfach die Gegenspielerin nicht gut verhält. Das war einfach nicht schlau. Der Pass war gut von Wamse auf Dallmann, war auch so der erste Steckpass eigentlich so hinter die Kette. Und Weihe bringt sie dann zu Fall. Nach VAR gibt's da den Strafstoß. Naja, und das 2-1, das war eine Szene, die eigentlich, wenn man ehrlich ist, abgepfiffen hätte werden müssen. Kein Vorwurf an die Schiedsrichterin, das ist in der Kürze der Zeit extrem schwer zu sehen. Aber Emma Snerler hat's dermaßen im Gesicht erwischt. Sie musste ja dann auch deutlich benommen ausgewechselt werden. Ich will da jetzt keine Diskussion draus machen, auch nicht, also ich glaube auch nicht, dass man da erwarten kann, dass die Deutschen das selbst erkennen und nicht weiterspielen. Das ist einfach unglücklich gelaufen. Aber im Grunde hat auch Dänemark diese Chance selbst verursacht und dann hat es Deutschland ausgespielt mit Pass Brand auf Schüller und die mit dem ersten Kontakt macht das Tor. Also insgesamt gibt es ganz, ganz viele Themen bei diesem Spiel, wo ich sagen würde, da ist Deutschland echt mit einem blauen Auge davongekommen. Ich sehe zwei nickende Menschen.
Ja, also es ist ja einfach so. Also es ist sehr viel für Deutschland dann gelaufen. Man kann natürlich auch sagen, in der ersten Halbzeit, dass Nüsken da eben so ein paar Zentimeter im Abseits steht, ist natürlich auch unglücklich für Deutschland und so weiter. Also da kann man auch in die Richtung argumentieren, dass es für Deutschland in der ersten Halbzeit jetzt nicht unbedingt glücklich lief. Aber man kann und muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit hat sich das dann umgedreht und da hat Deutschland schon auch mit relativ viel Glück es dann geschafft, sich in dieses Spiel mit Glück und Arbeit, würde ich sagen. Also sie haben sich schon auch reingearbeitet in diese Partie und haben sich das Glück auch erkämpft und erarbeitet. Aber würde schon zustimmen, das waren schon in der Entstehung dann auch glückliche Momente, in denen man dann die Partie gedreht hat. Ich fand in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen mehr Bewegung drin im Spiel, ein bisschen mehr Dynamik vorne in der Offensive. Nicht auf dem Niveau, auf dem ich es mir wünschen würde, aber schon eine klare Leistungssteigerung dann auch zur ersten Halbzeit. Aber insgesamt kann man schon von einem glücklichen Moment reden, dass man da mit 2-1 vom Platz geht. Ich glaube, wenn es am Ende unentschieden ausgeht, man macht ja auch gerne mal den Fehler, nach 90 Minuten auf so eine Statistik zu schauen und dann zu sagen, ja, was wollt ihr eigentlich? Also es war ja komplett dominant. Ich glaube, wenn man zum Zeitpunkt Halbzeit oder zum Zeitpunkt 10 Minuten nach der Halbzeit sich das Spiel angeschaut hat, da war es relativ ausgeglichen. Beide Teams mit ihren Ansätzen natürlich. Dänemark hätte offensiv vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr machen können aus den Räumen, die sie haben. Harder war heute nicht ganz so gut im Spiel, wie man es sich auf dänischer Seite vielleicht erhofft hätte. Und Deutschland hat in der ersten Halbzeit vor allem auch gerade auf der linken Defensivaußenbahn auch einiges zugelassen. Ja, und in der zweiten Halbzeit, auch wenn es eine Leistungssteigerung war, war der Verlauf dann schon auch begünstigt durch diese Tore, die ein bisschen glücklich gefallen sind. Also wenn das Ding am Ende unentschieden ausgeht und dieses 2-1 vielleicht nicht fällt, hätte ich mich zu diesem Zeitpunkt nicht drüber gewundert. Am Ende, so wie es dann nach dem Tor gelaufen ist, kann man natürlich auch zu Recht sagen, verdienter Sieg für Deutschland, weil sie es in der zweiten Halbzeit eben gewuppt haben oder gewückt haben. Aber im Endeffekt, ja, war es schon ein glücklicher Verlauf in der zweiten Halbzeit. Zumindest am Anfang.
Ich verstehe halt aber nur nicht, warum man immer erst zur zweiten Halbzeit kommt. Also wir sind immer in der ersten Halbzeit sind wir immer nicht gut. Wir haben immer unsere Phasen. Klar, ich fand es jetzt deutlich besser als gegen Polen. Ich fand jetzt auch die beiden VAR-Entscheidungen, die waren zu lange und man hat auch wirklich lange gehofft, ist Nüsten vielleicht doch nicht dran gewesen oder im Abseits. Oder auch der Handelfmeter, den hat man ja auch nicht direkt gesehen, dass die Gegenspielerin außerhalb des Strafraums war. Aber dass man dann immer erst zur zweiten Halbzeit dann wirklich die deutschen Spieler dann sieht, wie gut sie eigentlich sind. Es wird halt, glaube ich, gegen Schweden ganz anders dann hoffentlich aussehen, was wir natürlich hoffen. Aber ich denke, es wird wieder auch schwierig.
Ja, und ich kann mich halt nicht von dem Gedanken lösen, wir sehen ja, dass die Spielerinnen alles reinwerfen, was sie haben. Und wir sehen auch die individuelle Klasse, die die Spielerinnen haben und nicht nur die erwartbaren Spielerinnen, also Clara Böhl ist in der besten Form ihrer bisherigen Karriere, sondern eben auch eine Carlotta Wamser, die ein gutes Spiel macht. Janina Minge, von der du keinen einzigen defensiven Fauxpas mit drin hattest in diesem Spiel. Sarai Linder, die eine gute Partie gemacht hat und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht nochmal alle wiederholen. Aber ich kann mich dann eben nicht manchmal gegen den Gedanken wehren, dass ich mir denke, was müsste mit diesen Spielerinnen eigentlich drin sein, wenn die jetzt noch mehr klare Abläufe drin hätten. Also wir sehen als Beispiel einfach nur, wir sehen ein Finnland bei dieser EM, die mit einem rotzfrechen, mutigen Kurzpassspiel sich durchs Zentrum durchkombinieren. Und mir ist schon klar, dass es da nochmal einen Unterschied gibt zwischen der Gruppe A und der Gruppe C und dass man das jetzt nicht exakt so erwarten kann. Aber eigentlich doch schon. Also zumindest etwas in dieser Art. Also warum bedeutet mutig sein im deutschen Team immer noch, ja, wir schlagen halt nochmal eine Flanke rein und gehen mit vielen Spielerinnen in den Strafraum. Oder Mut war zum Beispiel, als dann Dänemark tief stand, dass dann Knaak und Minge mal angedribbelt haben. Und was ist dann passiert? Dann standen sie zum Teil vor Elisa Sens, weil die nicht mit nach vorne geschoben hat, weil die ein bisschen davon überrascht wurde oder ich weiß nicht, was da los war. Oder ob das vielleicht sogar geplant ist, dass sie dann die Konterabsicherung machen soll. Mir ist es nicht klar. Aber mir ist es auch deshalb nicht klar, weil es nicht wiederholbar ist, weil es immer alles so Ideen sind. Und das ist wirklich was, das beschäftigt mich jetzt richtig. Also das war schon vor dieser EM so, das konnte man ja auch im Rasenfunk immer so auch hören. Manchmal habe ich es gesagt, manchmal habe ich es zwischen den Zeilen verpackt. Und jetzt aber, wenn ich den Vergleich zu anderen Nationen sehe, auch Italien, welche Art und Weise von Fußball die spielen, und da ist auch vieles noch nicht perfekt. Und man muss gar nicht immer das perfekte Beispiel Spanien nehmen oder Frankreich, die es jetzt eben geschafft haben, auch den Fußball auf die individuellen Qualitäten ihrer Spielerinnen noch besser hin zu optimieren. Das könnte ja Deutschland auch machen. Aber ist wirklich das Optimum, was Deutschland spielen kann, Flanken? Und dann hoffen wir, dass diese sehr schwer verwertbaren Hereingaben dann doch mal zu einem Tor führen. Ich meine, es gab diese zwei Kopfbälle, die knapp vorbeigingen. Das gehört mit dazu. Es hätte ein Dreierend sein können. Vielleicht wäre ich dann etwas milder. Und es wäre dann ein Tor nach Flanke gewesen. Denn das waren die Chancen, die sie noch hatten nach dem 2:1. Aber insgesamt lässt mich das total unbefriedigt zurück, weil ich das Gefühl habe, jedes Spiel beginnt wieder komplett alles bei Null. Und es kann eben wieder sein, dass wir eine erste Hälfte sehen, die schlecht ist als die zweite Hälfte. Und es kann wieder sein, dass es einzelne Situationen gibt, die dieses Team so rauswerfen, dass du die nächsten 5 bis 10 Minuten erstmal nur die Gegnerinnen siehst in Nähe des deutschen Strafraums. Und dann schaffen sie es immer wieder, sich rauszuziehen aus diesen Situationen. Und das ist auch eine irre Qualität. Aber eigentlich müsste da mehr möglich sein bei diesen Spielerinnen.
Dass mehr möglich ist, hat man ja beispielsweise auch in der ersten Halbzeit. Ich krieg den Spielzug nicht mehr ganz rekonstruiert, aber da hat Deutschland sich aus dem Spielaufbau hinten einmal auf der rechten Seite richtig gut gelöst mit einem Steil-Klatsch-Spiel. Dann kommt, glaube ich, ein Pass so ein bisschen in den Rücken. Sie kriegen es aber trotzdem noch über eine Verlagerung richtig gut gelöst. Und dann war, glaube ich, Bühl vorne in der Offensive fast frei durch. Aber die dänische Verteidigerin hat das herausragend gelöst. Und dann war es, glaube ich, ein Eckball am Ende oder so. Aber das war halt mal ein Spielzug. Ja, das war ein Spielzug, da hat man mal gesehen, die können ja Fußball spielen, wenn die Abstände stimmen, wenn sie wirklich mal ein bisschen enger in einem Raum positioniert sind und ein bisschen miteinander zocken, dann haben die ja alle technische Qualität oder auch der Elfmeter, wie der entsteht. Also das war ein Pass in die Tiefe und was Linda Daimann da vorher macht, ist halt in die Schnittstelle der beiden Verteidigerinnen reinzulaufen und dann im Rücken der anderen Verteidigerin sich wegzuschleichen und dann eben den Körper dazwischen zu stellen und sich wunderbar zu drehen. Und dann wird dir halt der Fuß weggezogen und dann ist es ein Elfmeter. Das muss doch ein Learning sein. Die haben die technische Qualität, die können so Fußball spielen. Und natürlich, Flanken sind ein Mittel, dass wenn du eine Lea Schüller vorne drin hast, die so kopfballstark ist, will ich gar nicht sagen, bitte gar keine Flanken mehr. Natürlich kann das ein probates Mittel sein. Es kann auch mal ein probates Mittel sein, wenn du merkst, spielerisch läuft's gerade nicht so. Aber dass es das einzige Mittel ist, und es ist ja nun wirklich das einzige Mittel, gut, um fair zu bleiben, Fernschüsse waren dann auch nochmal ein Mittel, aber das sind jetzt auch nicht gerade Mittel, die eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Also hin und wieder, wie gegen Polen, kannst du dir natürlich mal die Dose öffnen, aber ist jetzt auch nichts, was sehr nachhaltig wäre. Das ist dann einfach zu wenig und ja, da muss man dann mittel- bis langfristig auf jeden Fall dran arbeiten, weil ich glaube, innerhalb dieses Turniers wird man das nicht mehr gelöst bekommen. Also dafür ist vorher dann einfach zu viel, ja, vielleicht falsch gelaufen.
Ich finde halt auch, also es kommt halt so rüber, als wenn sie alle uneingespielt, obwohl die ja in dieser Startelf so oft schon Spiele begonnen haben. Und dann stimmen trotzdem die Abläufe, die Pässe, die Laufwege nicht. Dann wird ein Pass gespielt, der nicht in den Laufweg einpasst. Wir hatten das ja schon jetzt hier oft gesagt, die Fehlpässe waren ja auch wirklich sehr hoch wieder, obwohl ja, ich glaube, wir hatten ja über 500 Pässe gespielt, über 450 kamen an. Vielleicht kam es ja nur so einem so rüber, dass so viele Fehlpässe da waren, weil die halt so markant war. Also es waren wirklich Fehlpässe, die vermeidbar waren. Ich bin da eigentlich bei Justin. Ich glaube, jetzt mittlerweile kann man das jetzt nicht ändern. Also man muss es halt langfristig dann halt planen, anders planen, also vorbereiten eher, nicht planen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt einfach ein schönes Spiel wird, ob es genauso bleibt, dass wir nur noch Flanken reinschlagen. Ich glaube, die sind auch mittlerweile noch dran gewöhnt, dass vielleicht eine Poppy da noch eher steht als eine Schüller. Klar, Schüller, eine super Kopfballspielerin, habt ihr ja auch schon gesagt, aber ich glaube, eine Pop war da auch teilweise viel robuster. Die hat sich halt die Räume mehr erkämpft. Und ich bin halt einfach gespannt.
Mhm. Ja, ich will vielleicht, weil wir jetzt doch sehr viel auch kritisiert haben und sich manch einer vielleicht vielleicht dann fragt, Mensch, jetzt haben sie 6 Punkte geholt, stehen im Viertelfinale, was wollt ihr eigentlich? Fußball ist immer noch ein Ergebnissport, wir kennen ja die ganzen Stammtisch-Argumente und ist natürlich auch richtig und natürlich kann man auch zufrieden sein damit, dass man jetzt 6 Punkte geholt hat und erstmal im Viertelfinale steht. Das ist in dieser schweren Gruppe mit Dänemark, mit Schweden, die beides Top-Nationen sind. Und dann eben auch Polen, die gezeigt haben, dass sie ein extrem unangenehmer Gegner sind. Also ich bin echt mal gespannt, wie die gleich gegen Schweden dann auch oder wie sich Schweden gegen die anstellt. Kann mir vorstellen, dass das auch gar nicht so einfach für Schweden wird. Insofern sich in der Gruppe dann durchzusetzen, ist dann halt auch eine enorme Qualität. Bei aller berechtigten Kritik an der Spielweise der deutschen Mannschaft haben sie es jetzt eben schon nach 2 Spielen geschafft, sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Das ist gut. Und was ich vorhin gesagt habe, ich bin wirklich, also so ein bisschen Restoptimismus ist bei mir wirklich noch drin, auch wenn ich gerade enttäuscht über die Leistungen in den ersten beiden Spielen bin, dass es ab dem Viertelfinale gegen andere Gegner, die anderen Fußball spielen werden, vielleicht besser läuft und dass sie da sich mit mehr Räumen auch mehr vorne erspielen können. Es könnte natürlich auch ein bisschen wilder werden. Wir haben damals war das ein 4-3 gegen England? Auf jeden Fall viele Tore auf beiden Seiten. Sowas könnte ich mir im Viertelfinale dann auch gut vorstellen. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass Deutschland gerade diese wilden Spiele mit offenem Visier dann irgendwie mit der individuellen Klasse in der Offensive auf ihre Seite zieht. Und dahingehend stimmt mich wiederum so ein bisschen positiv. Wir haben über die Defensive gesprochen. Das Gegentor, finde ich, ist ganz schwach verteidigt. Klar, das ist, da ziehen sie sich alle in die Mitte und der Flügel wird komplett offen gelassen. In so einer Umschaltsituation haben sie die Orientierung komplett verloren und es gibt Schwächen in der Defensive. Aber ich muss ehrlich sagen, vor dem Turnier hätte ich die Defensive noch schwächer erwartet. Max hat es vorhin gesagt, die individuellen Leistungen der Verteidigerinnen sind überwiegend gut. Jetzt nicht überragend, aber gut. Und das kann einen auch positiv stimmen dann für die K.O.-Spiele, dass man dann vielleicht über die Offensive und über die Räume vielleicht doch noch einen weiten Weg gehen kann in diesem Turnier. Ich erinnere mich an die EM 2022. Da hat man es überwiegend mit Teams zu tun gehabt, die selber einen offensiven Ansatz gepflegt haben. Und da hat man gesehen, dass das Deutschland damals sehr gut getan hat, während man bei der WM dann wiederum gegen Teams gespielt hat, die eher ein bisschen tiefer verteidigt haben, die es Deutschland dann schwer gemacht haben, weil sie selber das Spiel gestalten mussten. Und da haben sie sich schwer getan. Und das ist so ein bisschen der Strohhalm, an den ich mich gerade noch so klammern möchte.
Es ist ja auch mehr als ein Strohhalm. Also ich will das hier ausdrücklich nochmal betonen, weil, also Grüße rausgehen an Chris und an Robert bei YouTube und dann noch ein paar andere. Ich weiß, dass ich immer sehr kritisch bin. Und das Ding ist aber, ich möchte damit nicht sagen, Deutschland könnte nicht diesen Titel holen. Denn das ist immer noch absolut drin. Aber was ich eben einfach herausarbeiten möchte mit meiner Kritik ist, dass es einen Grund dafür gibt, dass Deutschland für uns alle so eine komplette Wundertüte ist und dass wir uns alles vorstellen können. Wir können uns von, man verliert gegen Dänemark und vielleicht sogar auch noch gegen Schweden und dann kann sogar Schluss sein in der Gruppenphase, von diesem einen Extrem bis zum, die kommen ins Finale und gewinnen, das können wir uns alles vorstellen. Und das ist natürlich erstmal eine enorme Qualität und erstmal etwas Positives, dass du eben auch nach oben so viele Möglichkeiten hast, vor allem, weil sie ja das oben häufiger erreichen, als dass sie eben auf das unten zurückfallen, weil sie ein Team sind und weil sie viel, viel investieren in jedem einzelnen Spiel und weil sie individuelle Klasse haben. Aber das ist, also deswegen, es ist, die ganze Kritik basiert auf etwas Gutem und ich glaube aber, dass eben diese Unberechenbarkeit das größte Problem von Deutschland ist und die bekäme man nur weg, indem man Systematiken etabliert, die ein bisschen weniger von Zufallsereignissen abhängen, als es aktuell der Fall ist. Und daher kommt meine Kritik und den Rest sollen sie jetzt aber alle dann in den YouTube-Kommentaren und so weiter machen. Sagt es, sagt, was euch auf dem Herzen liegt. Ich lese mir ja alles durch. Was wir aber vorher noch machen müssen, bevor wir diese Folge beenden, wäre, wenn ihr mögt, dass wir noch Awards verteilen. Das machen wir jetzt einfach mal so aus der Hüfte. Also unsere MVP des Spiels, unsere Unsung Heroine und unseren Moment des Spiels. Emily, wenn du magst, dann darfst du loslegen. Wer ist denn deine MVP dieses Spiels?
Ich habe schon vorher die ganze Zeit lange überlegt, wer es sein könnte, weil ich ja die erste Halbzeit wirklich nicht richtig gut fand. Ich schwank zwischen zwei. Ich würde, glaube ich, aber MVP Kalle Wamser irgendwie doch noch sagen. Keine Ahnung, sie hat mich trotz allem überzeugt mit ihrem Spiel. Sie hat klar ein paar einzelne Fehlerchen gemacht, aber auch gegen, ich glaube, ersten Halbzeit hat sie noch gegen Harder auf der linken Seite. Harder links, genau rechts. Wamser hat sie ja noch agiert und hat kaum Fehler zugelassen. Sie war vorne mit dabei, sie war offensiv, hat sie viele Abschlüsse noch gemacht und für mich ist sie halt trotz allem mit 21 Jahren meine MVP heute.
Das ja, kann man so unterschreiben. Ich gehe trotzdem mit Clara Bühl und das, obwohl Clara Bühl nicht ihr bestes Spiel hatte, aber ich finde, wir haben auch herausgearbeitet, dass es für sie in diesem System auch deutlich schwerer ist als beispielsweise beim FC Bayern, weil ihr so ein bisschen die systematische Unterstützung auch fehlt und trotzdem hat sie unfassbar viel Anteil daran gehabt, dass Deutschland sich dagegen gestemmt hat, gegen gegen diesen Spielverlauf einfach und immer wieder angelaufen, immer wieder Dinge probiert, immer wieder auch aus dem Stand heraus auch mal Dinge einfach probiert und das ist unfassbar wichtig für so ein Team. Wenn du so eine hohe Statik hast, dann brauchst du wenigstens eine Spielerin, die immer wieder anläuft und auch wenn da, sage ich mal, 40-50%, ohne dass ich jetzt Statistiken kenne, vielleicht mal nicht klappen, ist es so, dass dann eben ein paar Dinge klappen und die sind dann sehr, sehr wichtig, um sich A, in Dänemarks Hälfte dann auch festzusetzen und B, das Gefühl zu haben, wenigstens das Gefühl zu haben, wir sind hier gerade so ein bisschen am Drücker und da hat Bühl sehr, sehr viel für die Mannschaft heute getan.
Das waren die beiden Spielerinnen, die ich auf dem Zettel hatte und dann schließe ich mich bei Clara Bühl an, denn die hat wirklich alles wieder reingeworfen. Die hatte 93 Ballkontakte mit die meisten auf dem Feld. Ich habe vorhin diese irre Dribblingquote schon 11 gewonnen von 16 Versuchen genannt. Und sie hatte halt dann am Ende insgesamt 12 Schüsse. Das muss man sich mal überlegen. 12 Schüsse. Ja, 10 davon wurden geblockt. Und da war auch der ein oder andere mit dabei, wo man sich gedacht hat, ach Lara, nicht immer gleich schießen. Vielleicht nochmal eine andere. Aber wenn 12 von 27 Schüssen insgesamt von einer Spielerin kommen, dann ist das für mich der Tiebreaker zwischen Carlotta Wamser und Clara Bühl, also auch meine MVP. Lässt aber natürlich alle Möglichkeiten für Emily jetzt bei ihrer Unsung Heroine. Wen würdest du da denn gerne besingen?
Ach, ich glaube, ich gehe mit Nüsten. Sie wollte Verantwortung übernehmen, hat sie auch mit dem Elfmeter super platziert. Klar, sie hatte auch wieder Aktionen, die ein bisschen schwierig waren. Mittelfeld war einfach, also ich fand einfach, das Mittelfeldspiel war heute nicht so gut. Sie hatte trotzdem immer mal wieder ihre Defensivleistung. Sie war vorne immer mal wieder mit dabei, auch in der Box. Deswegen würde ich sie nominieren.
Sehr gute Wahl. Justin?
Dann gehe ich mit Menge, glaube ich. Ich finde, InnenverteidigerInnen werden im Fußball sowieso viel zu selten bei irgendwelchen Awards genannt. Ich finde, sie hat ein gutes Spiel gemacht, war sehr souverän gegen den Ball. Du hast es vorhin gesagt, hat wenig Fehler gemacht. Hatte auch den ein oder anderen guten Moment im Spielaufbau, auch wenn der relativ zufällig dann meistens kommt. Aber immerhin hat sie Dinge probiert und deshalb ja, fand ich das einen insgesamt sehr souveränen Auftritt.
Sehr schön. Also eigentlich würde ich mich Emily anschließen, Sjoke Nüsken eben auch mit dieser ganzen Geschichte, dass sie beim ersten Strafstoß, den es dann doch nicht gab, so ewig schon am Elfmeterpunkt steht. Und beim zweiten hat es ja durchaus auch noch eine Zeit lang gedauert und sie macht dieses Tor. Aber ich glaube, ich gehe dann mal auf eine Dänin, weil über die haben wir jetzt nämlich wirklich wenig gesprochen. Ist natürlich jetzt auch nicht der absolute Fokus dieser Sendung hier. Aber zum einen Emma Snerle hat ein tolles Spiel gemacht und ich glaube aber, wer wirklich so eine Unsung Heroine in diesem Spiel war, war Stine Pedersen. Denn wie die Abwehr dirigiert hat, wie die auch ruhig geblieben ist in allen Szenen. Sie hatte 11 klärende Aktionen, 4 geblockte Schüsse allein. Sie hat eine 100%ige Passquote. Dazu muss man sagen, sie hat allerdings auch nur 19 Pässe gespielt, weil sie haben ja sehr viel lang dann hinten rausgespielt tatsächlich. Aber ich glaube, das ist tatsächlich jemand, die wäre sonst hier gar nicht mehr erwähnt worden. Und weil ihr ja schon alles gesagt habt zu den deutschen Spielerinnen, die zu nennen sind, nehme ich Stine Pedersen von den Däninnen und habe damit auch dieses Format so ein bisschen aufgebrochen. Jetzt bin ich gespannt, Emily, welche der vielen VAR-Entscheidungen oder etwas anderes du als deinen Moment dieses Spiels festhältst.
Ach, ich glaube, im Spiel würde ich keinen Moment sogar nehmen. Ich glaube, vor dem Spiel fand ich diesen unfassbar schönen Moment beim Einlaufen im Tunnel, wo Janina Minge so gestrahlt hatte, dass sie als Kapitänin auf den Platz gehen wird und Berger ihr noch Zuspruch gegeben hat. das war für mich einer der schönsten Momente eigentlich des Spiels. Deswegen, also, naja, vor dem Spiel. Im Spiel, ich würde es einfach so stehen lassen, dass ich.
Ist akzeptiert. Ey, wenn ich hier einfach eine Däne nehmen kann, unabgesprochen, dann darfst du natürlich auch eine Szene von vor dem Spiel nehmen. Justin, was ist denn deine Szene des Spiels?
Ich würde mit den Botschaften an Julia Quinn gehen. Also das finde ich ist eine sehr starke Botschaft auch wieder gewesen und man merkt auch, dass sich das Team da immer sehr viele Gedanken drüber macht und dass das nicht jetzt einfach nur, keine Ahnung, wir schreiben uns jetzt Quinn hinten aufs T-Shirt ist, sondern dass da wirklich viel auch hintersteckt und man sieht es auch immer wieder, auch wenn natürlich das so ein bisschen überstrapaziert wird in der Berichterstattung, aber man sieht schon, wie krass gut der Teamgeist einfach innerhalb dieser Mannschaft ist. Also insofern das.
Mhm. Sehr schön. Auch wenn man daran gemerkt hat, also sie haben nicht so die Videospielerinnen bei sich im Team. Denn GG ist natürlich eigentlich das, was du in den Chat schreibst, wenn du aufgibst. Good game. aber gut. Andererseits hätte man schon ahnen können, denn im Sportschau F-Podcast habe ich Sarai Linder gehört und da hat sie gesagt, ja, ich habe ja mit so ein paar anderen Spielerinnen eine Zockergang und dann fragt die Moderatorin, ja, was spielt ihr denn so? Und dann denke ich mir so, ja, Call of Duty oder was auch immer und dann ging es um Wizard und um irgendwelche, also um Brettspiele. Und ich will damit nichts gegen Brettspiele sagen, aber das zeigt dann doch nochmal einen Unterschied, glaube ich, in der Art und Weise, wie Freizeitgestaltung so stattfindet, zwischen den unterschiedlichen DFB-Teams, ohne das jetzt hier irgendwie näher ausführen zu wollen. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann nehme ich meine Szene des Spiels, bei der ich einfach nicht glauben konnte, dass das wirklich so passiert ist. Und deswegen ist es meine Szene des Spiels geworden. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch, das war in dieser Phase, in der Deutschland mehrere Ecken hatte und es wurde immer gefährlich. Und die letzte davon, irgendwie in der 5. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, die wurde dann kurz und flach auf den ersten Pfosten ausgespielt. Und Sjoke Nüsken kommt auch an den Ball und sie schießt und der Ball wird geblockt. Und es ist aber kein Handspiel. Und dann schaltet die Kamera schon weg und das Ganze wird geklärt. Und in der Wiederholung sieht man dann, dass Sarah Holmgard es geschafft hat, quasi mit einem Flugkopfball auf Grasnarbenhöhe mit der Schulter diesen Ball zu blocken. Und das war meine Szene des Spiels, weil ich ehrlicherweise da mir auch schon notiert hatte, na, wenn nicht mal mehr sowas klappt, dann soll es vielleicht auch wirklich nicht mehr sein. Aber da hat mich das deutsche Team ja dann eines Besseren belehrt mit einer zweiten Hälfte, in der es im Grunde so weiterging wie am Ende der ersten.
Sehr dänisch unterwegs heute, aber zu Recht. Also muss man ja auch dazu sagen, wir haben viel über Deutschland gesprochen und viel Deutschland kritisiert, aber da gehört auch eine sehr starke dänische Leistung mit dazu, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben sie dann so ein bisschen abgebaut, was so die Umschaltmomente nach vorne auch anging und nach dem 2:1 haben sie auch nicht mehr so wirklich den Schlüssel gefunden. Aber wie sie in dieses Spiel gestartet sind und wie sie sich das 1:0 auch verdient haben, das war schon richtig gut. Und für Dänemark ist es, glaube ich, unfassbar bitter, dass sie jetzt nach 2 Spielen mit 0 Punkten dastehen. Das hätte in beiden Spielen nicht unbedingt sein müssen. Also insofern, ja, auch zu Recht da nochmal die Erwähnung, glaube ich.
Danke dir. Dann danke ich auch euch beiden. Herzlichen Dank. Es hat große Freude gemacht, mit euch über dieses Spiel zu sprechen. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, alles hier im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da findet ihr einen Unterstützen-Button und da könnt ihr herausfinden, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Geht via PayPal, Kreditkarte. Am liebsten nehmen wir den Dauerauftrag, den guten alten. Also schaut euch das gerne mal an, was euch unter anderem diese EM-Berichterstattung wert ist. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Nils N., bei Thorstenson, bei Remy und bei Pika. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch registriert als SupporterInnen. Und so konnte ich Ihnen hier nach dem Zufallsprinzip danken. In diesem Sinne, danke auch für eure Aufmerksamkeit. Danke für Feedback aller Art unter mitmachen.rasenfunk.de am allerliebsten. Und dann wünsche ich euch weiter eine schöne EM. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.